ARD.
And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III.
Das war wirklich das Krasseste, was ich je in einer Pressekonferenz gesehen habe. In einer wirklich beispiellosen PK im Weißen Haus waren US-Präsident Trump, sein Vize J.D. Vance und der ukrainische Präsident Zelensky am Freitag in ein Wortgefecht geraten. Zelensky wurde fertig gemacht. Das Treffen wurde daraufhin vorzeitig abgebrochen und Zelensky aufgefordert, den Sitz des US-Präsidenten zu verlassen. Im Weißen Haus wurde deutlich, was viele nicht wahrhaben wollten. Die USA, einst unser engster Partner, haben sich strategisch neu ausgerichtet. Um das für euch einzuordnen, fragen wir heute in unserem Weltspiegel-Podcast extra unsere Korrespondentinnen in Washington und Kiew, wie sie diese Eskalation wahrgenommen haben. Und wir fragen den Verhandlungsexperten Matthias Schraner, ob es Zelensky hätte besser machen können oder ob es überhaupt Wege gibt, mit US-Präsident Trump zu sprechen, um ans Ziel zu kommen, das nicht seines ist. Wie muss sich Europa jetzt aufstellen? Weil auf den Schutz der USA können wir uns wahrscheinlich nicht mehr verlassen. Das frage ich den Militärexperten Professor Dr. Carlo Massala. Darum geht es heute im Weltspiegel Podcast extra. Wir sind dafür da, um euch jede Woche die Welt ein Stück verständlicher zu machen. Mit den ARD-AuslandskorrespondentInnen. Ich bin euer Host Nathalie Amiri. Heute ist Montag, der 3. März 2025. So, ich beginne gleich mal mit unseren Korrespondentinnen, Kerstin Klein in Washington und Birgit Pfirnig in Kiew, beide zu mir ins Studio zugeschaltet. Hallo ihr beiden.
Hi, hallo aus Washington. Hallo.
Kerstin, mal zu dir. Diese PK lief 50 Minuten. Ab Minute 39 ungefähr eskalierte dann die Situation. Kannst du mal beschreiben, was passierte und warum es genau eskalierte? Die 40 ersten Minuten verliefen doch ganz smooth, oder?
Ja, das war die Situation im Oval Office, ne? Da, wo die beiden sich begrüßt haben, hingesetzt haben. Da sind auch immer Journalisten dabei. Eigentlich findet da noch keine richtige Pressekonferenz statt. Eigentlich gibt es da ein bis zwei Fragen und dann geht der Pressekorps raus. Das ist bei Trump aber anders. Das war auch schon unter Macron anders, der ja letzte Woche Montag da war. Das war unter dem britischen Premier Keir Starmer anders. Auch da hat Trump ungefähr 35, 40 Minuten Fragen entgegengenommen. So war das auch jetzt mit Zelensky. Das war freundlich, die waren sich in der Sache nicht einig. Zelensky hat Trump durchaus auch widersprochen. Das hat er auch manchmal sogar so, haben sie so gescherzt, ne, so das mit hingenommen. Das ging alles gut. Man merkte aber schon, dass sich was hochschaukelte. Also der Präsident Zelensky hat natürlich immer wieder auf seiner Sicht bestanden, dass man eben Sicherheitsgarantien auch der USA braucht und dass Russland der Aggressor ist. Und Donald Trump, der hat sich dazu eben nicht hinreißen lassen. Aus seiner Sicht, also der benennt ja Russland nicht als Aggressor, so wie das eigentlich immer die Position der USA war, sondern er sagte, es ist schlimm, dass auf beiden Seiten Menschen sterben und man merkte, wie das für Zelensky schwer zu ertragen war und man sah es auf seinem Gesicht an und ich glaube, was da passierte, der Vizepräsident J.D. Vance, der saß so ein bisschen seitlich und der guckte die ganze Zeit auf die beiden, also auch auf Zelensky. Und der wurde dann zunehmend aufgeregter oder erzürnter und der ist dann eben reingegangen. Und man muss einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist die Sicht dieser US-Regierung? Aus Sicht von Trump und Vance hat Zelensky nichts zu melden. Der ist ein Bittsteller, der hat ganz viel Hilfe von den USA erhalten und er hat dankbar zu sein. Und dann sitzt er da und beharrt auch auf seiner Position. Das hat offenbar Vance so aufgeregt und dann ist der reingegangen und dann hat sich das so gegenseitig hochgeschaukelt und dann ist es einfach völlig eskaliert.
Also keine Falle, in die Zelensky gelaufen ist, sondern eigentlich eine Eskalation, unkontrolliert.
Ja, ich glaube nicht, dass das geplant war. Es kann natürlich sein und das Ergebnis ist dasselbe. Fürs Ergebnis ist es egal, ob es geplant war oder nicht. Mein Eindruck war es nicht. Ich habe mich auch nochmal mit einem Kollegen unterhalten, der mit im Raum war. Der sagte auch, das war sehr lange sehr freundlich. Und da kam so viel zusammen. Also auch Macron und Starmer haben Donald Trump bei Fakten widersprochen, als sie da im Oval Office saßen. Auch das konnte der, glaube ich, schon schwer ertragen. Aber die haben das eben auch so umhüllt und umsülzt mit ganz viel Lob. Und es ist so toll, dass der Präsident jetzt da einen neuen Anlauf macht und dass er kann Frieden schaffen und so. Und das hat Zelensky nicht im gleichen Maße gemacht. Und ich glaube, das haben aber Trump und Vance von ihm erwartet. An einer Stelle, als es noch freundlich war, sagte Trump, ja, die Europäer geben ja nicht so viel. Und dann sagte Zelensky, doch, die Europäer geben viel. Und dann sagte Trump im Scherz so, ja, aber nicht so viel wie ich. Und Zelensky so, doch. Und dann merkte man, ne, also das war noch auf einer freundlichen, stichenden Ebene, aber man merkte, wie Trump und auch Vance offenbar, aber wie Trump von Zelensky hören wollte, vielen Dank, Präsident Trump, dass Sie jetzt diesen Krieg beenden. Und er wollte überhaupt nicht hören, Sie dürfen Russland nicht vertrauen und wir brauchen Sicherheitsgarantien. Und das hat sich so hochgeschaukelt und dann ist es wirklich geknallt.
Birgit, du bist in Kiew gerade, oder?
Mhm. Ja, und genau, ich bin in Kiew.
Hast diese Pressekonferenz wahrscheinlich auch verfolgt?
Bei diesem Absolut.
Treffen war auch die ukrainische Botschafterin dabei und man sah, wie sie der wirklich fast mit den Tränen kämpfte. Ich fragte mich dann, also ich war auch geschockt, als ich diese Szenen sah. Ich fragte mich, sind die Menschen in der Ukraine währenddessen mehr wütend geworden, entsetzt oder liefen ihnen auch die Tränen? Und wie ging's dir?
Also in erster Linie waren die Leute hier wirklich beschämt. Es war sozusagen eine Schmach, die da dem ganzen ukrainischen Volk angetan wurde. Also cringe war hier sozusagen das Gefühl. In jedem Fall, wenn man jetzt auf die Szene, die Kerstin da beschreibt, nochmal zurückgeht, so von wegen, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es in dem Moment kippte, als Zelensky Trump erklärte, you can't trust them. Sie können den Russen nicht vertrauen. So von wegen, jetzt kommt dieser Ukrainer hier hin und erklärt uns, wie wir mit den Russen umzugehen haben. Ich glaube, da ist es gekippt einfach. Er wollte sich nicht belehren lassen. Und ja, für die Ukraine war das wirklich ein Moment der Schockstarre zunächst. Es kam auch zunächst überhaupt keine Kommentare, ein paar Minuten lang. Und dann ging es viral hier. Die überschlugen sich, die Leute, mit ihren Bekundungen, dass sie hinter Zelensky stünden. Also wirklich die ganze Nation innerhalb von Minuten war geeint hinter dem Präsidenten. Man hat natürlich da mitgelitten, weil man natürlich wusste, da ist jetzt was ganz Schlimmes zerbrochen. Jeder weiß, wie wichtig die Hilfe hier in der Ukraine ist. Und auch die Frage des Anzugs für die Ukrainer natürlich absurd, zu fragen, warum er keinen Anzug angehabt habe. Aber ich glaube, das Schlimmste war, dass diese Täter-Opfer-Umdrehung, dass quasi dann im weiteren Verlauf dieses dann Streit Zelensky verantwortlich gemacht wurde, die Ukrainer, you're risking a third world war, also sie riskieren hier einen dritten Weltkrieg. Also da war für die Ukraine auch klar, hier sterben die Leute, also hier geht's wirklich ums Eingemachte, hier sterben Menschen und plötzlich werden aus den Opfern Täter gemacht. Das konnte hier keiner hinnehmen. Also das war so, da stand dieser Mann, dieser Präsident, aber eben für alle Ukrainer hier sozusagen stellvertretend.
Jetzt haben wir ja diese Situation, ne? Also das Tischtuch ist zerschnitten, Kerstin, hast du, glaube ich, in einer Schalte gesagt. An euch beide, wird es überhaupt noch mit Zelensky als ukrainischen Präsidenten weitergehen? Also kann er diese Position weiter halten oder wird Trump darauf setzen, ich habe in irgendeinem Interview gehört, ihn eigentlich zu stürzen, damit da eine genehmere Person für Russland eingesetzt wird?
Also wenn ich jetzt darauf antworten würde, dann aus ukrainischer Sicht ist das natürlich die Haltung der Russen. Die Russen reden schon die ganze Zeit davon, ein nicht gewählter Präsident. Wir erinnern uns 2014, da ging es ja auch genau darum. Da war dann Janukowitsch ein russlandgenehmer Präsident, den aber das Volk nicht wollte, den das Volk also auch nicht gewählt hatte. Eigentlich eine ähnliche Situation jetzt. Die Russen wollen die ganze Zeit schon nicht Zelensky. Und genau das wirft man jetzt den Amerikanern vor. Die ukrainische Lesart dieser Forderung ist, dass man eben ihn loswerden will, dass das die russische Sicht auf die Dinge ist und dass die Trump-Administration diese Sicht der Dinge einfach so übernimmt. Und das wird man hier nicht machen. Also ich kann nur wiederholen, bei den paar Stimmen, die wir gehört haben bisher, steht das Volk hinter ihm. Mehr als vorher und Europa auch.
Kerstin, wolltest du noch was hinzufügen zu Zelensky als Person, ob da überhaupt eine Friedensverhandlung möglich ist für die Amerikaner?
Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig. Ich würde mal den Punkt, den Birgit eben hatte, nochmal anknüpfen. Die Diskussion, ob Zelensky da vielleicht hätte auch mal den Mund halten sollen. Also er hat Donald Trump in den 40 Minuten, bevor Donald Trump eigentlich ja die Presse schon wieder rausgeschickt hat, durchaus widersprochen. Und vielleicht wäre es öffentlich nicht eskaliert, wenn er in dem Moment, wo Vance reingegangen ist, einfach da den Mund gehalten hätte, die Presse wäre raus. Aber es wäre spätestens hinter den Kulissen doch eskaliert. Weil man muss ja sagen, was ist die Weltsicht von Donald Trump? Die haben wir ja diese Woche gesehen. Am Montag gab es bei den Vereinten Nationen eine Resolution in der Vollversammlung von Ukraine und EU, die den Krieg zum dritten Jahrestag verurteilt hat. Die Russland als Aggressor bezeichnet hat, die die Rückgabe der besetzten Gebiete gefordert hat. Da haben die USA mit ganz wenigen russlandfreundlichen Staaten und Russland dagegen gestimmt. Also daran sieht man, es ist eine 180-Grad-Wende. Das war vor Wochen noch unvorstellbar. Daran sieht man, wo diese amerikanische Regierung steht, und auch ganz bezeichnet, als dann diese Situation im Oval Office am Freitag eskalierte, da sagte Donald Trump zur Frage Vertrauen auf Wladimir Putin: Wir beide haben gemeinsam so viel durchgemacht. Also da sieht man, mit wem er sich verbrüdert. Das heißt, spätestens hinter den Kulissen wäre das eh eskaliert, und die USA, also Donald Trump möchte ganz schnell einen Frieden. Der möchte, dass da aufgehört wird zu kämpfen. Und da ist ihm die ukrainische Haltung und auch die europäische Haltung lästig. Dass man nicht nur einfach sagt, wir machen jetzt mal Frieden und gucken mal und vertrauen schon auf Putin, sondern dass man das absichern muss mit Sicherheitsgarantien. Das ist ihm lästig. Er hatte auch im Oval Office wieder gesagt, ach, das mit der Sicherheit, das sind 2% des Problems, das erledigt sich von alleine. Wir müssen nur diesen Deal machen. Der will ganz schnell einen Deal. Und hinzu kommt jetzt eben dieser öffentliche Eklat, für den Donald Trump hier sehr gefeiert wird von Republikanern. Das, glaube ich, auch vielen seiner Anhänger finden das super. Vielleicht auch Menschen in der Mitte, die auch schon nicht verstehen, warum so viel Geld in dieses Land geht. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht unpopulär hier. Und er ist ein nachtragender Mensch. Ich glaube nicht, dass der, also man weiß es nicht. Wir zeichnen ja hier am Vormittag auf, heute um 1.30 Uhr unserer Zeit, das ist 19.30 Uhr deutscher Zeit, da ist jetzt angesetzt, dass Donald Trump was sagt zu Investitionen. Da gibt es jetzt schon Spekulationen, aber ob es da vielleicht sogar um weitere Ukraine-Hilfen geht, das muss man mal abwarten. Aber dass Zelensky und Trump sich nochmal zusammensetzen und gemeinsam an einer Lösung arbeiten, kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo Donald Trump sich hinstellen wird und sagen wird, ihr habt mit mir geschimpft, als ich nur mit Putin geredet habe, aber guckt mal, ich habe es doch versucht mit Zelensky, mit dem kann man nicht reden, dann rede ich jetzt halt wieder mit Putin, und dann diktieren die halt einen Frieden.
Ja, Trump will diesen Frieden, genau wie du beschrieben hast, Kerstin. Er will unbedingt diesen Frieden so schnell wie möglich. Er merkt jetzt, es geht nicht so leicht. Die einzige Chance, die er hat, um diesen Frieden zu machen, wird er Druck ausüben müssen. Er kann keinen Druck auf Russland ausüben, nicht wirklich. Also, er wird Druck auf den Schwächeren ausüben, das ist die Ukraine. Und genau das sehen wir, weil im großen Ganzen, sozusagen in der großen globalen Perspektive, geht es Amerika, geht es dieser Trump-Administration eigentlich darum, einen Verbündeten vis-à-vis China zu finden. Und das ist Russland.
Wie sehen die Ukrainer eigentlich einen Friedensvertrag?
Also in jedem Fall geht es um diese Sicherheitsgarantien. Und warum? Also aus ukrainischer Sicht geht es in erster Linie darum, selbst bei Friedensverhandlungen, da brauchen wir ja sozusagen einen Waffenstillstand, der muss gesichert werden. Weil die Erfahrung aus 2014, 2015 ist, wir erinnern uns an diese Minsker Vereinbarung, Russland hat diese Friedensverhandlung 25 Mal gebrochen, also diesen Waffenstillstand damals. Sie haben ganze Ortschaften im Osten der Ukraine, ein Name, Debaltseve, haben die erobert in dieser Zeit. Einfach so, während die Unterhändler in Minsk verhandelten, diesen vermeintlichen Frieden. Insofern wäre für die Ukrainer ganz wichtig erstmal das, und die Europäer wissen das natürlich, dass man Friedensverhandlungen sichert. Und dann wollen sie natürlich einen Frieden, der gesichert ist, sodass es nicht wie jetzt Russland sozusagen eine Verschnaufspause hat, sich neu formieren kann, sich neu ausstatten kann, aufrichten kann, waffentechnisch, und dann in ein paar Jahren nochmal neu angreifen könnte. Also deswegen pocht Zelensky eben gebetsmühlenartig, und er macht das manchmal vielleicht auch etwas ungeschickt, immer wieder auf dieser NATO-Mitgliedschaft oder eben eine Annäherung, also eine Garantie.
Ich würde gerne eine Sache ergänzen, weil ich einen anderen Eindruck hatte. Ich war die ganze letzte Woche im Weißen Haus, also auch bei Macron und auch bei Starmer, als die da waren. Und Macron und Starmer haben beide sehr klar für Sicherheitsgarantien geworben. Die haben gesagt, wir wissen, wir Europäer müssen mehr tun. Wir sind auch bereit, selber Friedenstruppen zu schicken. Aber das Ganze muss abgesichert sein von den USA. Und haben auch beide gesagt, wir wissen, beim letzten Mal hat Putin seine Zusagen gebrochen. Die haben das wirklich deutlich gemacht, bei allem Lobhudelei und Schleimerei drumherum. Und sie haben es nicht bekommen von Trump. Und das wird auch von den USA nicht kommen. Aus deren Sicht, dieses Mineralienabkommen, damit wäre doch quasi schon die Sicherheit gewährt, weil dann ja Amerikaner auch wirtschaftliche Interessen in der Ukraine haben. Und Präsident Trump, das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden in der letzten Woche, der scheint Putin zu vertrauen. Der scheint zu denken, Putin hat bei anderen Leuten das Versprechen gebrochen, aber bei mir macht er das nicht. Das ist, glaube ich, wirklich die Denkweise von Donald Trump.
Ihr beiden, wir könnten Stunden weiterreden, aber wir haben eine begrenzte Zeit für diesen Podcast. Eine allerletzte Frage hätte ich noch, und so ganz kurz darauf antworten, was euer erster Gedanke ist. Wie wacht ihr beiden morgens auf? Mit welchen Gedanken jetzt in diesen Zeiten, wo sich irgendwie alles verändert hat?
Ich fand es schwierig, am Freitag nach diesem Tag und dieser Woche einzuschlafen. Das ist ja wirklich, ne, das. Und ich habe auch ja, wie gesagt, mir das ganze Ding nochmal angeguckt am Wochenende, um nochmal meine Eindrücke nochmal abzugleichen. Es ist kaum auszuhalten, sich das anzugucken. Nicht nur, weil diese Situation so unangenehm ist, sondern weil man auch einfach spürt, was das für die Welt bedeutet. Ne? Weil wir haben einen US-Präsidenten, der um jeden Preis diesen Konflikt beenden will, Russland vertraut. Und ne, wenn er sagt, Selenskyj kann zurückkommen, wenn er Frieden will, heißt das, er kann zurückkommen, wenn er kapituliert. Ne? Und wenn man dann weiß, was das auch für die ganze Sicherheit der Welt bedeutet, wenn man einen Aggressor belohnt, indem er nach 3 Jahren eben das kriegt, was er will, was das dann für eine Ermunterung für Aggressoren ist, das ist schwer, ruhig zu schlafen, finde ich.
Und ich glaube, was jetzt passiert ist, ist einfach eine absolute Ernüchterung. Uns ist jetzt klar, wir müssen diese Freiheit, für die wir stehen in Europa, wir müssen sie schützen. Wir müssen sie selbst schützen. Denn wir sehen, was in Amerika alles passiert. Ich meine, dieser Umbau dieser gesamten Regierung, ich meine, das läuft auf ein absolut autoritäres System hinaus, aus meiner Warte jetzt hier in der Ukraine. Und wir müssen das alles schützen, wir müssen das selbst schützen.
Ihr beiden, ich sende euch noch viel Kraft hier aus dem Studio und ja, danke ihr beiden für eure Einschätzungen, all die Informationen und Gefühle.
Danke dir.
Danke aus Washington.
Wie soll man mit jemandem wie Trump eigentlich verhandeln? Das frage ich jetzt Matthias Schraner, der von Polizei und FBI für schwierigste Verhandlungen ausgebildet wurde und der als Berater globale Unternehmen und politische Parteien in schwierigen Verhandlungen unterstützt. Ich kenne Matthias Schraner, deswegen werden wir uns duzen. Hallo Matthias, wie gut, dass du für uns Zeit hast.
Hallo. Hallo, grüß dich.
Matthias, war es klug von Selenskyj nach Washington zu reisen?
Die Reise war mit Sicherheit gut, weil es ging ja auch um dieses Abkommen, dass man Rohstoffe quasi tatsächlich nutzt, um diese ganzen Waffenlieferungen irgendwo auszugleichen. Und dieser Vertrag hätte ja öffentlichkeitswirksam auch für ihn was Gutes haben können, dass man diese Partnerschaft mit den USA noch stärker bekräftigt, verschriftlicht und auch in den Medien tatsächlich als Erfolg verkauft. Was natürlich weniger unklug war, war dieses Setup, dieses als einziger Nicht-Native-Speaker mit anderen Native-Speakern in einem Raum zu sein und so ein sensibles Thema dann vor laufenden Kameras zu diskutieren.
Also würdest du sagen, die Sprache war das Problem? Wäre es klüger gewesen, zum Beispiel mit einem Übersetzer dort aufzutauchen? Dann hat man ja auch immer noch während der Übersetzung kurze Bedenkzeit. Wäre das klüger gewesen in der Kombination? Und denkst du, dann wäre es nicht eskaliert?
Unbedingt. Also ein Übersetzer hätte einmal, wie du sagst, natürlich eine gewisse Zeit verschafft zum Nachdenken, zum Überlegen, zum Formulieren der eigenen Punkte. Und zum anderen ein Übersetzer, der natürlich diese Sprache sehr viel feiner darstellen kann, als Selenskyj das getan hat. Weil Selenskyj seine Statements sind natürlich auch sehr stark als Angriff wahrgenommen worden. Und also kommt man natürlich auch darauf an, welche Perspektiven man einnimmt. Aber man könnte natürlich auch sagen, dass Trump zu einer Gegenreaktion auch irgendwo gezwungen war und deshalb so reagiert hat.
Wenn du jetzt Selenskyj geschult hättest, wie man mit Trump verhandeln soll, was hättest du ihm geraten?
Also auf alle Fälle dieses Interview, diese Gesprächsrunde vor laufenden Kamera hätte ich nie zugelassen, viel zu gefährlich. Entscheidungsträger dürfen erst dann vor die Medien treffen, wenn die Entscheidung schon gefallen ist, aber nicht vorher. Also die hätten es unterschreiben müssen und dann mit unterschriebenen Dokumenten hätten sie sagen können, okay, wir haben das Ganze erreicht. Was bei Trump super wichtig ist, Trump verhandelt ja anders als die meisten in unserem Kulturkreis. Also wir in unserem Kulturkreis, im deutschsprachigen Kulturkreis, wir verhandeln, wir versuchen eine Lösung zu finden. Und wenn wir keine Lösung finden, dann kommt die Konsequenz am Ende des Verhandlungsprozesses. Bei Trump ist es andersrum. Der startet mit Konsequenzen. Also er schafft Fakten, um dadurch die Verhandlung zu ermöglichen. Also er kündigt den Vertrag, um zu sagen, lasst ihn uns neu verhandeln. Wir im Deutschen würden das nie machen. Also wir würden alles versuchen, vorher so ein Agreement zu schaffen, um dann vielleicht Konsequenzen dann vorzuführen.
Wie sollte denn die Ukraine jetzt verhandeln, um Trump und sein Team zu einer anderen Position zu bewegen?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine wäre im Hintergrund, das Ganze wieder ein bisschen zu normalisieren, wieder eine Gesprächsgrundlage aufzubauen, nämlich im Hintergrund tatsächlich wieder über die Diplomaten sagen, hey, alles nicht so schlimm, wir haben alle ein bisschen überreagiert, lass uns wieder normal miteinander umgehen. Und dann müsste Trump und Zelensky wieder eine Presseerklärung rausgeben, wo es heißt, wir sehen das große gemeinsame Ziel. Was er nicht machen darf, Zelensky darf sich nicht offiziell entschuldigen, weil das wäre tatsächlich ein Signal der Schwäche. Das Zweite, was er machen kann, er kann natürlich eine Koalition schmieden ohne die USA. Also was er jetzt sich so anbahnt mit UK, mit Frankreich, vielleicht mit Deutschland, mit der neuen Regierung, mit Kanada, mit Mexiko. Also Länder in eine Koalition zu bitten, um zu sagen, selbst wenn die USA uns nicht mehr unterstützt, dann sind wir immer noch stark genug. Trump hat sich viele Feinde gemacht, eben mit Kanada, mit Mexiko, mit vielen Ländern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sagen, okay, ich würde mich anschließen, wenn es gegen Trump geht.
Noch einmal kurz zu dieser Pressekonferenz. War es eine bewusste Demütigung oder ein unkontrollierter Machtkampf?
Also es gibt ja Leute, die sagen, der Zelensky ist so in die Falle gelockt worden. Das sehe ich nicht. Weil wenn du jemanden in eine Falle lockst, dann musst du es einmal anders anbahnen und du musst einen echten Vorteil davon haben. Und ich sehe jetzt den großen Vorteil, sehe ich nicht. Also, dass jetzt Zelensky als einziger Loser und die anderen beiden als Gewinner dastehen, das sehe ich nicht. Es war eher so, dass alle erschrocken sind über diese Emotionalität. Und also wir beraten ja viele Verhandlungen in der Politik, in der Wirtschaft. Es gibt ja oft, dass Entscheidungsträger miteinander streiten. Es ist ja nicht neu, dass die sich auch die Köpfe einhauen. Was halt neu ist, dass vor laufenden Kameras passiert ist.
Zuvor waren ja Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierminister Keir Starmer bei Trump im Oval Office mit ausgefeilten Plänen und haben das ja relativ geschickt gemacht. Man dachte ja, ist eigentlich alles jetzt so eingetütet und Trump ist besänftigt. Was hätte denn Zelensky, ich meine, jetzt war diese Pressekonferenz anberaumt. Er kann ja dann nicht sagen, wenn die da alle sitzen und die Journalisten warten, nee, da mache ich nicht mit. Was hätte er denn in dieser Situation dann machen sollen? Einfach nur noch lächeln, nicht mehr antworten, stoppen zu antworten?
Nee, er hätte halt über das große gemeinsame Bild sprechen sollen. Also, dass wir tatsächlich alle das gleiche Interesse haben, nämlich diesen Krieg zu beenden. Und das war ja auch die Key-Message von Trump, immer zu sagen, wir sind ja hier, weil es gab genug Opfer und dieser Krieg geht jetzt seit 3 Jahren, man muss jetzt was tun, um das Ganze wieder, also wirklich zu einem Waffenstillstand zu führen. Und was die halt gesprochen haben, die haben halt über den Konflikt gesprochen und den Konflikt dann mit Anschuldigungen dann noch verbunden und dann eskaliert es natürlich. Und es war halt aus Sicht von Trump, war die ganze Verhandlung natürlich respektlos. Also so spricht man nicht mit dem amerikanischen Präsidenten. Und er hat es sehr klar gesagt, so, du hast keine Karten mehr auf den Tisch. Ich habe die Karten und du brauchst mich, ansonsten sind wir raus. Also es hat auch zu einer Drohung geführt, was natürlich unheimlich gefährlich ist.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass Zelensky hätte unterschreiben sollen, dann hätte Trump seinen Deal gehabt und dann hinter verschlossenen Türen die Sicherheitsgarantien verhandeln. Hättest du ihm das auch geraten? Ich meine, kann er dann einem Trump trauen, dass er nachträglich noch Sicherheitsgarantien bekommt?
Das sind ja 2 komplett verschiedene Sachen. Also dieser Rohstoffdeal und die Sicherheiten. Ich bin ja gerade in Genf und ich habe gerade mit ein paar Leuten gesprochen, die da beteiligt sind an diesen Plänen für diesen Waffenstillstand. Und die haben gesagt, dieser Rohstoffdeal, der hat überhaupt keine Bedeutung für den Friedensplan. Weil diese Rohstoffe, die hier besprochen werden, das dauert Jahre, die zu fördern und umzuwandeln, wirklich zu nutzen. Also da hat die nächsten 3, 4 Jahre hat da niemand etwas davon. Und das bedeutet, dass dieser Rohstoffdeal wäre ein Signal gewesen, dass wir enger zusammenarbeiten und dass Amerika auch was bekommt, quasi so in Return für die Waffenlieferungen. Deshalb die Garantien, die müssen anders verhandelt werden. Das darf nicht verbunden werden mit diesem Rohstoffdeal. Ein Rohstoffdeal ist viel zu klein als Gegengewicht für ein Zugeständnis bei den Sicherheiten.
Abgesehen jetzt von Zelensky, wie geht man mit Trump um?
Also Nummer 1 ist, und das ist die Grundregel in jeder Verhandlung, ich muss den anderen nicht mögen, aber ich muss ihn respektieren. Und wir müssen uns einfach mal daran gewöhnen, dass Trump gewählt ist, und zwar in freien Wahlen in Amerika. Er ist gewählt worden, er hat dieses Amt jetzt inne. Und wenn nichts passiert, dann werden wir den 4 Jahre als Verhandlungspartner haben. Und dafür muss ich ihn respektieren. Und dafür muss ich ihn auch gratulieren. Ich muss auch sagen, hey, hast einen super Wahlkampf gemacht, dann hast du es geschafft, wieder amerikanischer Präsident zu werden. Das ist das eine. Man muss respektvoller mit ihm umgehen. Und das zweite ist natürlich, dass Trump eine Verhandlung anders versteht als die meisten Menschen. Also wir im deutschen Sprachraum, wir glauben, das hat was mit Vernunft zu tun. Und für Trump eben nicht. Für Trump ist das ein Brettspiel. Also der legt sein Steinchen auf das Brett und guckt dann, wie die anderen Figuren sich bewegen. Und dann geht er nach, dann schiebt er sein Steinchen wieder ein bisschen vor. Für den ist das strategisch gesehen ein Brettspiel. Und so muss man das auch verstehen, bitte. Mit Vernunft kommst du da nicht weiter, sondern es ist einfach ein Machtkampf. Es ist etwas, was den Trump auch anspornt. Dieses, you don't have the cards, hat er gesagt. Du hast die Karten nicht dafür. Das heißt, er sieht es tatsächlich auch als Spiel. So wie im Poker. Wer hat die besten Karten? Der mit den besten Karten wird gewinnen. Und wir im deutschen Sprachraum, wir glauben immer noch, dass man mit Vernunft zu einer Lösung kommt. Und das stimmt halt nicht. Es geht über Macht. Verhandlung ist ein Machtkampf. Immer.
Haben Trump und Vance durch ihr Verhalten nicht auch ein bisschen verloren? Also ich meine, viele sahen sich doch in Zelensky und nicht bei Trump. Oder spielt das überhaupt gar keine Rolle, die Außenwirkung?
Kommt drauf an, wenn man fragt. Also ich habe gesehen, dass J.D. Vance mit seiner Familie am Wochenende zum Skifahren fahren wollte und die Straßen blockiert waren, weil ihm das so vorgeworfen worden ist, dass er da so emotional den Zelensky so behandelt hat, so respektlos behandelt hat.
Genau. Und also, in Europa gab es auch wahnsinnig viele Solidaritätsbekundungen für Zelensky.
Ganz genau. Also klug war das nicht. Und deshalb, ich bin mir sicher, es war keine Falle, wo sie den Zelensky reingelotst haben, sondern es war eine emotionale Überreaktion. Es waren halt alle angespannt, schon immer. Und es ist halt etwas passiert, was unheimlich gefährlich ist. Die haben jetzt einfach überreagiert. Also emotional überreagiert.
Also unprofessionell. Und
unbedingt super anfängermäßig. Ganz schlimm. Aber wie gesagt, es gibt oft, dass Entscheidungsträger streiten und sich die Köpfe einhauen. Aber es war zum ersten Mal vor laufenden Kameras.
Trump sagt am Ende Great Television. Was hat er damit gemeint?
Ja, es war eine gute Inszenierung für ihn, wo er gedacht hat, er hat wieder Sachen klar gemacht. Also er ist ja ein Verhandlungsführer, der sehr stark Dynamik auslöst. Und nochmal bitte, es gibt ja Leute, die glauben, ich bin Trump-Fan, weil ich den manchmal scheinbar in Schutz nehme. Nein, ich bin kein Trump-Fan und nein, ich nehme den auch nicht in Schutz. Ich versuche, die Verhandlungsführung zu erklären. Was Trump macht, ist, er versucht, durch seine Forderungen, die auch oft übertrieben, irrational sind, Bewegung in das Spiel zu kriegen. Und er sagt natürlich, hey, Europäer, ihr habt das versucht, 3 Jahre lang da zu verhandeln und einen Friedensplan oder zumindest einen Waffenstillstand auszuhandeln. Ihr habt es nicht geschafft. Deshalb muss ich jetzt dran. Oder Gaza, wo er mit seiner Riviera da kommt und sagt, ich kaufe einfach die ganzen Gazastreifen und baue da ein Luxusresort. Es kann man natürlich sagen, hey Trump, du spinnst. Er weiß auch, dass der Gazastreifen kein Luxusresort wird. Aber was er geschafft hat, er hat es geschafft, dass die arabischen Staaten sich zusammengefunden haben, um einen Gegenvorschlag zu bringen. Was Trump in Europa geschafft hat, seit heute wissen wir ja, UK und Frankreich haben jetzt plötzlich einen Plan vorgelegt für einen Waffenstillstand. Und da fragen wir uns natürlich, wieso habt ihr das die letzten 3 Jahre nicht geschafft? Also scheinbar hat es den Trump gebraucht, um so ein Momentum zu schaffen, um wieder in die Gespräche zu kommen. Und das kann er, ob wir wollen oder nicht. Aber was er kann, ist Bewegung wieder ins Spiel zu bringen.
Ja, ob's schön ist oder nicht. Also vor meiner nächsten Verhandlung werde ich dich, glaube ich, noch mal kurz konsultieren. Ich danke dir sehr für diese Einordnungen.
Danke, vielen Dank für euer Interesse. Ja. Dankeschön.
Dass die USA allmählich den Westen verlassen, ist keine Gefahr, sondern ein Ereignis. Also es passiert gerade schon. Erst gestern am Sonntag hat sich Trumps Verbündeter Elon Musk für einen Austritt aus der NATO und den Vereinten Nationen ausgesprochen. Ich spreche jetzt mit dem Militärexperten Carlo Massala, Professor an der Bundeswehr-Universität München. Hallo Herr Massala.
Einen schönen guten Tag.
Hinter verschlossenen Türen hielten ja mehrere europäische Diplomaten den Schaden für möglicherweise irreparabel. Der ehemalige deutsche Botschafter Wolfgang Ischinger meinte, alles ziemlich schlimm, aber nicht tödlich, diplomatisch überwindbar. Was meinen Sie? Gibt es noch ein transatlantisches Bündnis?
Also ich würde große Zweifel äußern, ob es noch ein transatlantisches Bündnis gibt. All das, was wir aus Washington hören, und zwar nicht erst seit diesem Eklat im Weißen Haus mit Zelensky, sondern auch die Wochen vorher, also vor 3 Wochen bei der Münchner Sicherheitskonferenz, deutet halt alles darauf hin, dass die Vereinigten Staaten sich nicht mehr als Teil und vor allen Dingen als der wichtigste Teil eines transatlantischen Bündnisses verstehen.
Welche militärischen Folgen hätte das erstmal für die Ukraine, also ein vollständiger oder teilweise Stopp der US-Unterstützung?
Die militärischen Folgen wären vor allen Dingen im Bereich der Aufklärung und der Luftverteidigung relativ dramatisch. Also die ukrainischen Streitkräfte leben davon, dass die Vereinigten Staaten ihnen Aufklärungsergebnisse zur Verfügung stellen, teilweise sogar in Realtime, damit sie sehen, wo russische Stellungen sind, wo russische Truppenbewegungen sind. Das ist ja alles notwendig, um ein klares Bild über den Gegner zu haben. Das würde dann wegfallen. Könnte nicht europäisch ersetzt werden in diesem Umfange. Und das wäre schon ein enormer Nachteil für die ukrainischen Streitkräfte zum Beispiel.
Wäre jetzt der Weg, um das Ganze zu bewerkstelligen, der, dass Zelensky gehen muss?
Also wenn man die Äußerungen Russlands und auch teilweise der USA jetzt in den letzten Wochen sich genauer angeschaut hat, dann ist es, glaube ich, relativ klar, dass beide Seiten wollen, dass Zelensky nicht Teil eines Waffenstillstandes ist. Also die Sequenz, die immer wieder diskutiert wurde, war, die USA und Russland vereinbaren einen wie auch immer gearteten Waffenstillstand. Dann muss es in der Ukraine Neuwahlen geben und mit demjenigen oder derjenigen, die dann zum Präsidenten oder zur Präsidentin gekürt wird, wird man dann dieses Abkommen unterzeichnen. Beide Seiten wollen Zelensky nicht mehr als Part in diesen Verhandlungen sehen.
Und wieso? Was triggert bei Ihnen Zelensky so sehr?
Also aus einer russischen Perspektive wäre natürlich eine Neuwahl die Möglichkeit, einen enormen Einfluss auf diesen Wahlprozess zu nehmen und gegebenenfalls einen russlandfreundlicheren Kandidaten oder Kandidatin zur Macht zu verhelfen. Und aus Perspektive der USA ist Zelensky halt, ich sage es jetzt mal sehr vereinfacht, störrisch, was man halt auch im Weißen Haus gesehen hat. Der entwickelt halt nicht die Submissivität, die ein Donald Trump haben will, der sozusagen als Friedensstifter gefeiert werden will, sondern der Mann hat eigene Vorstellungen über die Art und Weise, wie ein möglicher Waffenstillstand da erfolgen soll. Er stellt immer wieder Forderungen. Er bietet den USA die Stirn. Das ist alles, was im Weißen Haus nicht diskutiert wird.
Es sei nun endgültig klar, dass die freie Welt einen neuen Anführer braucht. So hat es die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas geschrieben. Es läge an den Europäern, diese Herausforderung anzunehmen. Wie kann die aussehen?
Ja, ich glaube, die Fähigkeiten Europas sind momentan sehr begrenzt, diese Rolle zu übernehmen, weil man bei allem Streit, den es im transatlantischen Verhältnis gibt, aber wenn Sie den jetzt runterbrechen auf die Ukraine, dann ist es relativ klar, und das hat man auch in London gestern gesehen bei dieser Konferenz, die von Starmer, dem britischen Premier, einberufen wurde. Den Europäern ist klar, dass es ohne die USA nicht gehen wird. Also es wird ohne die USA kein Waffenstillstand in der Ukraine geben, der belastbar ist. Im Sinne eines Waffenstillstandes, bei dem Russland die Zeit nicht nur nutzt, um seine Truppen zu regenerieren und dann gegebenenfalls einen erneuten Angriff auf die Ukraine durchzuführen. Also man möchte den Bruch unter allen Umständen vermeiden. Das deutet schon darauf hin, dass Europa jetzt überhaupt nicht fähig ist, einen Anführer der freien Welt darzustellen.
Ich habe es ja vorher schon gesagt, in der Ankündigung, Elon Musk hat am Sonntag sich für einen Austritt der USA aus der NATO ausgesprochen. Wie sehen Sie das? Er ist ja ein sehr einflussreicher Einflüsterer.
Also er hat ja letzten Endes, glaube ich, auf eine Forderung eines republikanischen Kongressabgeordneten reagiert. Und ich glaube, man testet jetzt das Argument in den USA, inwieweit die Republikanische Partei bereit ist, die Verpflichtungen, die die USA im Rahmen der NATO haben, zu reduzieren. Ich glaube, da geht es letzten Endes nicht um einen Austritt aus der NATO. Dem hat ja der letzte Kongress und der letzte Senat eine relativ hohe Hürde vorgeschickt. Also das geht nicht ohne die Zustimmung von Kongress und Senat. Aber die Frage ist, inwieweit reduzieren die Vereinigten Staaten ihre Verpflichtungen im Rahmen der NATO? Das würde ja schon ausreichen. Muss man ja nicht aus der NATO austreten. Und ich glaube, dieses Argument wird jetzt gerade getestet. Und wir werden im Zuge möglicher russisch-amerikanischer Gespräche auch die Bereitschaft sehen der Vereinigten Staaten, Truppen aus Osteuropa und den baltischen Staaten abzuziehen. Also von daher, schwierig schwierige Zeiten kommen auf die NATO zu.
Also stellen wir uns mal das Szenario vor, heute wird Polen angegriffen, also der Bündnisfall, Artikel 5 würde eintreten. Wären die USA noch dabei?
Die Frage ist sehr, sehr berechtigt. Ich glaube, wenn Polen angegriffen werden würde, wären die USA dabei. Die Frage, die Sie gestellt haben, müssten Sie noch mal mit Estland stellen oder Lettland oder Litauen.
Und ob's dann, ihnen wert ist.
Wäre ich mir nicht sicher, ob die USA dabei sind. Ich meine, wir haben es mit einem Präsidenten zu tun, der während seiner ersten Amtszeit ja gesagt hat, warum soll er wegen Mazedonien den Dritten Weltkrieg riskieren? Warum soll er wegen Estland, Lettland oder Litauen den Dritten Weltkrieg riskieren? Diese Frage stellt sich. Also ich glaube, je kleiner das NATO-Land ist und je näher es an der russischen Grenze liegt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Vereinigten Staaten hier den Artikel 5 unterstützen würden und zur Verteidigung dieser Länder herbeieilen würden. Ich glaube, das gilt nicht für Polen, aber wenn ich Balte wäre, hätte ich große Sorgen momentan.
Gestern am Sonntag gab es ja beim britischen Premierminister Keir Starmer ein Spitzentreffen mit führenden Vertretern von EU und NATO. Was ist da rausgekommen? Es heißt ja, sie haben eine neue Idee für auch eine Waffenruhe angedacht.
Also was rausgekommen ist, ist eigentlich ein Dreiklang. Das eine ist, die Ukraine muss militärisch stärker unterstützt werden, insbesondere von den Europäern. Dazu dient dann auch der Gipfel am 6. März, also in 3 Tagen, am Donnerstag, wo darüber beraten wird, wie viel Geld der Ukraine zur Verfügung gestellt werden kann. Das zweite ist, eine Koalition europäischer Staaten erklärt sich zu zwei Sachen bereit. A, einen europäischen Friedensplan auszuarbeiten, den man dann mit Washington besprechen wird, und B, diesen Waffenstillstand in der Ukraine militärisch auch abzusichern. Und gleichzeitig gibt es dann halt auch die Idee, dass man jetzt erstmal mit einem Monat Waffenruhe in der Ukraine anfangen sollte. Das ist von Zelensky heute bereits abgelehnt worden. Der dritte Punkt ist der entscheidende Punkt, dass allen europäischen Staaten klar ist, dass für ein europäisches Engagement zur Absicherung eines Waffenstillstandes es zwingend erforderlich ist, dass die Vereinigten Staaten Sicherheitsgarantien geben. Also ist die Hoffnung, dass man jetzt den USA signalisiert, wir tun was, und zwar wir haben eigene Ideen, wir investieren mehr Geld zur Unterstützung der Ukraine und deshalb könnt ihr uns Sicherheitsgarantien geben, wenn wir uns auf dem Boden in der Ukraine mit europäischen Truppen engagieren. Und das ist die entscheidende Frage, ob das in der Trump-Administration Gehör finden wird oder nicht.
Jetzt mal ein harter Cut. Kann man sagen, it's all about China?
It's all about China and Russia. Mhm. Also Trump will das Verhältnis zu Russland reparieren. In jedem Bereich. Trump hat eine Faszination mit Russland.
Nicht nur, um mächtiger zu sein als Gegenpol zu China.
Also wenn das die dahinterstehende Idee ist, dann glaube ich, ist man mit dem Klammerbeutel gepudert. Also es gibt ja sozusagen diese Idee, Trump ist im Prinzip der neue Nixon. Ne? Nixon hat ja damals sozusagen die Beziehungen zu China hergestellt, um China an die Seite der Amerikaner zu ziehen gegen Russland. Das verkennt aber die historische Situation. Damals war China in einem Konflikt mit Russland. Es gab einen Krieg um den Usuri, es gab sozusagen ideologische Verwerfungen. Und China war ein zwar großes, aber ökonomisch schwaches Land und brauchte die Amerikaner, um vor den Russen sicher zu sein. Die Beziehungen zwischen China und Russland sind seit 5 Jahren so intensiv wie nie zuvor. Die beiden eint ein Ziel, die Amerikaner zu schwächen. Und ich glaube, wenn man jetzt denkt, man kann dadurch die Russen aus der Umarmung von den Chinesen holen und sie an die Seite der USA gegen die Chinesen positionieren, dann täuscht man sich.
Auch es in der Intelligenz Putins, oder? Ich meine, der lässt sich doch jetzt dann nicht abwerben.
Das ist genau der Punkt. Ja, ich meine, China war bislang und ist bislang der größte Unterstützer Russlands, was diesen Krieg anbelangt. Putin wird sich nicht gegen China stellen.
Letzte Frage. Wenn Sie, Carlo Massala, einen Plan entwerfen müssten, wie müsste sich jetzt Europa heute, jetzt gleich aufstellen?
Ein Plan mit Blick auf die USA oder ein Plan mit Blick auf die Ukraine?
Ein Plan mit Blick aufs Überleben.
Was wir machen müssen, und wir haben da keine andere Chance, um halt ein souveränes Europa zu bilden, das in der Lage ist, die wichtigsten Entscheidungen ohne äußere Einflüsse zu treffen, muss jetzt Europa ganz einfach investieren in seine Zukunftsfähigkeit. Und das heißt, wir brauchen belastbare Pläne, wie Europa sich neu aufstellt im Bereich der Sicherheit, im Bereich der Verteidigung, im Bereich der Wirtschaft. Belastbare Pläne meine ich wirklich Pläne, die mit Geld hinterlegt sind, mit viel Geld und die feste Zeitlinien enthalten. Es wird nicht gehen mit den Ungarn und den Slowaken. Das heißt, wir brauchen eine möglichst breite Koalition europäischer Staaten. Und dazu zähle ich auch Nicht-EU-Staaten wie Großbritannien, wie vielleicht die Türkei, da muss man mal gucken, die diese Pläne entwickeln und dann wirklich umsetzen müssen. Und sie müssen mit massiv Geld unterlegt sein. Also europäische Sicherheit, europäische Souveränität, und damit meine ich halt mehr als nur die Sicherheit, sondern meine ich auch die Souveränität, unsere Gesellschaften so zu entwickeln, wie wir sie entwickeln wollen, ohne äußere Einflüsse, darf ganz einfach kein Preisschild haben.
Vielen Dank. Ich bin gespannt, über was wir morgen sprechen. Wir könnten wahrscheinlich jetzt gerade täglich über neue Entwicklungen sprechen. Danke, dass Sie uns das mal so ein bisschen eingeordnet haben. Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Podcast Extra mit dem Thema Eklat im Oval Office. Was bedeutet das für uns? Aufgezeichnet am 3. März 2025. Wenn ihr mehr von Europapolitik verstehen wollt und welchen Einfluss Entscheidungen von zum Beispiel Trump auf die EU-Politik haben, dann kann ich euch den Podcast .eu empfehlen. Meine Kollegin Katrin Schmidt ist unsere ARD-Korrespondentin vor Ort. Jeden Freitag liefert sie euch in .eu die Top-Themen aus Europa. Wir vom Weltspiegel würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Und nochmal weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster, Eva Münch und Nils Kopp. Mitgearbeitet hat Caroline Mennerich. Produziert haben Luca Nikolic, Katharina Palm und Irene Buchdruck. Bis zum nächsten Mal.